Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Heute zu einem mysteriösen Trip auf hoher See. Dort nämlich zwischen den Wellenkämmen des Nordatlantik spielt der neue Roman von Simone Buchholz. Unsterblich sind nur die anderen und gleich ist sie damit bei uns zu Gast. Vorher schauen wir uns aber noch gemeinsam mit dem Juryvorsitzenden Hubert Winkels an, wer in diesem Jahr mit dem Wilhelm-Raabe-Preis ausgezeichnet wird. Der Preis ist einer der wichtigsten Literaturpreise, die hierzulande vergeben werden. Vor 22 Jahren haben ihn Deutschlandradio und die Stadt Braunschweig ins Leben gerufen. Und gerade heute Morgen ist ein neuer Preisträger gekürt worden. Das ist der 71-jährige Schriftsteller Jan Faktor, der für seinen Roman Trottel ausgezeichnet wird. Juryvorsitzender ist der Literaturkritiker und langjährige Deutschlandfunk-Redakteur Hubert Winkels. Guten Morgen, Herr Winkels.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Warum haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen sich für Jan Faktor entschieden?
Ja, erstmal sage ich vielleicht, dass es sofort klar war unter den Büchern, die wir zu besprechen hatten, so viel darf man vielleicht aus einer Jury-Sitzung verraten, war der Roman Trottel der erste besprochene. Und nachdem sich alle ausgiebig geäußert haben, war eigentlich schon klar, dass dieser Roman der Gewinner sein wird. Es waren nur lobende und sich im Rühmen überschlagende Stimmen. Da war eigentlich gar nichts mehr zu machen. Also es war eine ganz klare Sache. Womit das zusammenhängt, das ist natürlich vielfältig, aber das Naheliegende ist, dass diese autofiktional, sagt man ja heute, diese autofiktionale Prosa, die er schreibt, die den Leser direkt anspricht, quasi mit Du anspricht und ihm über 400 Seiten eindringlich was erzählt, extrem turbulent, dynamisch, exzentrisch, verrückt, lustig, witzig, sich selbst ins Wort fallend, wieder neu ansetzend, das, was er gesagt hat, für Blödsinn erklärend, sich selber für einen Blödmann, einen Trottel erklärend und so weiter, mitnimmt auf eine Reise der ironisch lustigen Selbstbefragung und gleichzeitig liegt diesem ganzen damit aufgefalteten Panorama aus Tschechien und Berlin um die Wendezeit, wovon hauptsächlich erzählt wird, ein bitteres Familiendrama zugrunde, das sich immer wieder zeigt und diesen heiteren Ton völlig konterkariert. Und das schlägt den Leser, glaube ich, in den Bann. Nicht nur uns Kritiker, sondern auch alle Leser, denke ich.
Also er macht sich auch über diese Trendform Autofiktion, die ja so angesagt ist, auch lustig in diesem Roman.
Ja, wobei er das eigentlich immer schon gemacht hat. Er kommt eigentlich aus einer ganz anderen Richtung, nämlich aus der experimentellen Literatur. Klaus Ramm, einer der Väter der experimentellen Poesie, der neuen Poesie in Bielefeld, wird ausgiebig zitiert. Und wie Faktor arbeitet, kann man schon daran sehen, dass er von Klaus Ramm, den es gibt, den er kennt, den er mag, auf Rammstein kommt, ja, seine Lieblingsband, und lässt dann Klaus Ramm über bestimmt 20 Seiten Rammstein-Lieder auslegen, ne, und sprachlich zerlegen. Und der Zusammenhang besteht halt in Ramm in beiden Fällen. Ne? Das ist dann ein rein sprachspielerischer Übergang. Und von solchen Scherzen wimmelt das Buch nur so, ohne dass ihm allerdings sozusagen die Hauptgeschichte verloren geht. Die ist im Kern die, dass er 51 geboren, haben wir schon gesagt, ging in den 70er Jahren aus Prag weg, wo er den Einmarsch der russischen Truppen erlebt hat und irgendwie das völlige Ausrutschen der Gesellschaft danach, ging aus Liebesgründen nach Ost-Berlin und verliebte sich im Prenzlauer Berg, wo die ganzen damals so von außen bildgesehenen Poeten hausten, wie Bert Papenfuß, Sascha Andersen und so, quartierte sich da ein und kam zufällig neben einer Frau nachts zu liegen, die schon in seinem Bett lag, in so einem Hinterhof im Prenzlauer Berg. Und das ist seine heutige Frau immer noch im Übrigen, ja, seit mittlerweile eben 30 Jahren, und erzählt dann aus tschechischer Sicht, wie damals die sogenannte subversive Szene am Prenzlauer Berg funktioniert hat, zu dem man ihm immer gerechnet hat, ja, zu dieser Gruppe, dieser nachbiermannschen Anti-DDR-Truppe, die so Anti-DDR aber nicht war, wie er sagt. Er hat da einen guten, wenn man so will, böhmischen Blick auf die deutschen Verhältnisse auch damals. Immer ein bisschen ein Außenseiter. Und er ist im Leben überhaupt grundsätzlich ein Außenseiter, will sich als ein solcher verstehen. Deswegen heißt er sich selber immer wieder eine Trottel. Das ist aber ein bisschen eine unglückliche Bezeichnung, weil man sich selber so nicht feiern kann. Man müsste es, glaube ich, übersetzen, literaturgeschichtlich, in Schelm. Mhm. Es ist eine Schelmenperspektive sozusagen, von links außen unten auf die Gesellschaft und das eigene Leben in einer bestimmten Zeit.
Jetzt ist ja Jan Faktor auch selbst in der literarischen Öffentlichkeit eher ein Außenseiter. Er taucht nicht so präsent auf. Er ist 71. Ist er ein typischer Preisträger für diesen Wilhelm-Raabe-Preis? Oder was muss man eigentlich sein, um diesen Preis bekommen zu können?
Ja, wenn so viel Zeit ist, dass ich eins noch anfügen kann inhaltlich, ohne dass das nicht vollständig ist, dann beantworte ich diese Frage auch. Er hat in das, was ich eben erzählt habe, eingebaut, die Leidensgeschichte seines Sohnes, der manisch-depressiv war, über Jahre schon als Kind auffällige Symptome entwickelt hat und den er sozusagen ganz, ganz nah war bis zu seinem Tod mit 33, als der Sohn sich umgebracht hat. Diese Todesgeschichte des Sohnes ist sozusagen fast schon stärker als alles andere, was ich erzählt habe. Und die steht natürlich in einem krassen Gegensatz zu dem witzigen Ton, den er eigentlich hat. Und das macht die innere Spannung des Buchs aus. So, das muss ich unbedingt noch hinzufügen.
Ja,
und ansonsten ist Herr Faktor, naja, also er war schon mal in Anführungsstrichen berühmt in der literarischen Welt damals, als die ganze eben Prenzlauer Berg Connection der 80er Jahre da war. Ne? Da gehörte er dazu, da war er einer der 5, 6 Namen, die man eben so kannte. Und dann ist er sozusagen seinen eigenen Weg gegangen und hat aber vor 12 Jahren mit einem 800-Seiten-Buch, der Titel des Buchs sagt schon ungefähr, in welche Richtung er schreibt, das den Titel hat, Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder im Reich des großen Hodensack-Bimbams in Prag, über seine Prager Kindheit und Jugendgeschichte erzählt, auch von seinen jüdischen Eltern und Großeltern und der Oma im KZ. Ganz anderer Stoff, aber er ist im Grunde präsent. Also so ein 700-Seiten-Buch schreibt sich ja mal nicht so eben. Und dann hat man 2 Jahre später wieder ein Buch. So ist er nicht. Und ich glaube, der kommt jetzt mit diesem Buch eigentlich an, ist aber die ganze Zeit schon da gewesen. Aber es war so ein ruhender Planet sozusagen.
Vielen Dank, Hubert Winkels, dass Sie uns den neuen Wilhelm-Raabe-Preisträger Jan Faktor noch mal so gut vorgestellt haben. Und dessen Buch Trottel ist beim Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen. Ihre Krimi-Reihe um die Staatsanwältin Chastity Riley, die hat bei uns in der Lesart-Redaktion Begeisterung ausgelöst. Neue Bände wurden sich quasi aus der Hand gerissen und wir waren damit nicht allein. Simone Buchholz hat dafür auch mehrfach den Deutschen Krimi-Preis, viel Lob und Scharen von Fans bekommen. Jetzt hat sie das Krimi-Schreiben erstmal sein lassen und etwas ganz anderes ausprobiert. Unsterblich sind nur die anderen, heißt der neue Roman von Simone Buchholz. Und ich freue mich, dass wir jetzt darüber sprechen und ich mit ihr in Hamburg verbunden bin. Herzlich willkommen. Hallo, Simone Buchholz.
Hallo, liebe Frau Gerg. Hallo.
Eigentlich hätte ich wahrscheinlich Ahoi sagen müssen bei diesem Seefahrerstück. Da geht es ja um 2 Frauen, die auf so eine Nordatlantikfähre kommen. Die beiden suchen 3 Freunde und gehen dann auf dieses Schiff, das Richtung Island unterwegs ist. Aber das ist dann alles so ein bisschen seltsam, eher so eine Parallelwelt. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ich war 2019 auf so einem Schiff. Also das war nicht so seltsam, aber das war eine Fähre, die Norröna, die von Norddänemark über die Färöer nach Island fährt. Und ein Versorgungsschiff ist, die fährt da nonstop. Und ich war da auf einem Krimi-Festival tatsächlich. Und weil da so wahnsinnig, mein November, Nordatlantik, man kann sich vorstellen, wie die See so unterwegs ist, nämlich ganz schön stramm. Und ich wusste nicht, wie seekrank ich werde und war deshalb nicht so vorbereitet und habe mir dann an Bord gegen Seekrankheit-Pillen besorgt. Und das ist sowas wie ein ganz primitives Antidepressivum. Und mir ging es wahnsinnig gut die Woche auf dem Schiff. Und ich habe mich immer verbundener gefühlt mit diesem Schiff und kam dann da runter, beziehungsweise emotional kaum wieder runter und hatte das Gefühl, okay, der nächste Roman, den ich schreibe, der muss irgendwie muss mit diesem Schiff zu tun haben.
Also hat weniger das Meer diese Fantasien ausgelöst als die Tabletten. Das ist ja auch interessant. Wer weiß, was dann erst an Land passiert wäre. Weil das ist ja so ein Schiff, auf dem leben dann unsterbliche Wesen. Es gibt keinen Kummer mehr, aber irgendwie auch keinen Ausweg mehr. Ist das auch so ein bisschen eine Neuversion vom Fliegenden Holländer?
Ja, es ist vielleicht eine weibliche Version des Fliegenden Holländers, glaube ich. Also es fällt so eine Art Fliegender Holländer-Satz irgendwann in dem Buch, der nämlich im Prinzip so geht, ich gehe hier nie wieder weg, ich bleibe hier auf ewig. Und wenn man sowas auf See sagt, sollte man sehr vorsichtig sein, weil das wird dann oft missinterpretiert von Wesen, die in der Lage sind, daran dann auch was zu ändern, an der eigenen Route, die man so hat auf dem Meer. Also wahrscheinlich ist es sowas wie eine weibliche Version des Fliegenden Holländers.
Wir müssen das vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben. Das sind wirklich schillernde Figuren, die da auf diesem Schiff unterwegs sind. Der melancholisch gut aussehende Kapitän Richard, dann gibt es eine fantastische Barfrau. Irgendwie wandeln sich alle ständig. Was sind das eigentlich für Wesen?
Naja, also der Kapitän Richard William Jones aus Liverpool ursprünglich war schon auf der Titanic und ist sehr, sehr alt, ist aber sonst einfach ist ein typischer Kapitän von so einem B-Schiff, keine große Hoffnung mehr hat, nochmal was zu werden. Die Barfrau oder die Barfrauen, würde ich sagen, sind ganz typische Barfrauen. Also Barfrauen haben immer was Göttliches, sind die Herrscherinnen über die Szenerie, über das Setting, über den Alkohol und sind in der Lage, sich zu verändern, sich zu entwickeln, sich zu verwandeln. Und dann gibt es aber noch ganz normale Menschen. Also es gibt drei Typen, Flavio, Mo und Tarik, die auf diesem Schiff verschwinden. Und es gibt zwei Frauen, Eva und Marlin, die 4 Wochen nach dem Verschwinden der Jungs aufs Schiff steigen, um versuchen, die zu finden. Also letztlich ganz normale Leute.
Diese merkwürdigen Dinge, die haben sich ja schon im letzten Band mit Chastity D. Riley in Schottland abgezeichnet. Da gab es ja auch schon sprechende Tiere, Tote, die kurzfristig wieder auftauchen. Der Fluss hat miterzählt. Ist das dann doch so ein bisschen auch wieder eine Art logische Fortsetzung, zumindest der schriftstellerischen Fantasie?
Ja, ich glaube, als ich den letzten Riley-Band River Clyde geschrieben habe, war mir schon klar, wo ich hin will ungefähr und hab mit ganz angezogenen Zügeln noch irgendwie versucht, dem Genre zu entsprechen und wusste aber schon, was ich danach machen will und dann auch machen darf. Und insofern ist es definitiv eine Weiterentwicklung und gar nicht so sehr ein Neustart, sondern es ist eigentlich für mich relativ schlüssig, für mich auch gar nicht so ungewöhnlich, weil Literatur ja immer nicht nur zeigt, was ist, sondern auch zeigt, was sein könnte, was möglich wäre. Und dafür gehört für mich eben auch immer so ein bisschen ein Zerschießen von Realitäten, um mal zu gucken, was eigentlich hinter den Fassaden steckt, die wir uns immer so grandios aufbauen und von denen wir denken, dass sie so sicher und zuverlässig sind. Das sind sie nämlich nicht.
Ja, und ich hatte neulich hier den Moritz Basler im Gespräch, der ja ein Buch darüber geschrieben hat, wo er die These hat, dass eigentlich das Gros der Gegenwartsliteratur realistisch erzählt. Und das, dachte ich, ist ja auch eine Absage ans realistische Erzählen, dieses Buch, nicht?
Ach, ich mag auch realistisches Erzählen sehr, bin nur gerade nicht so drauf. Ich glaube, insofern würde ich jetzt nicht sagen, es ist meine Ansage an die Fantastik und die Absage an den Realismus. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Also meine Welt ist immer schon animiert gewesen und wird es, glaube ich, immer sein. Und vielleicht bin ich da jetzt einfach nur ehrlich und gebe das mal zu, dass ich ein bisschen spinne, wenn ich so auf die Dinge schaue, die alle eine Seele haben.
Ich meinte auch gar nicht so, dass das jetzt ein fantastischer Text wäre, in Richtung Genre fantastische Literatur, sondern dass er sich ja gar nicht richtig einordnen lässt. Da sind immer wieder lyrische Passagen eingeflochten. Es springt in den Zeiten. Da sind ganz unterschiedliche Erzählstimmen, viel Dialog, Theaterstück taucht auf, viel Musik. Wie ist diese Mixtur entstanden?
Naja, es gibt wirklich viele verschiedene Beteiligte an der Situation. Also wenn man sich vorstellt, da ist so ein Schiff, da gibt es Unsterbliche, es gibt Leute oder Wesen, die dafür verantwortlich sind, dass das Unsterbliche ist. Es gibt eben wie bei jedem Schiff einen vernünftigen Kapitän. Es gibt Menschen, die dazukommen, die müssen alle anders klingen. Die haben nicht nur andere Stimmen, die haben auch andere Perspektiven. Die schauen natürlich komplett anders auf die Situation. Und deshalb brauchte ich so viele verschiedene Sounds und naja, so die Zeitlinie aufreißen, das macht einfach Spaß. Also das ist ein großer Erzählspaß, während des Schreibens gewesen. Das habe ich tatsächlich echt so für mich gemacht, damit mir das Schreiben nicht langweilig wird, muss ich immer sowas ausprobieren und solche Wolken schlagen. Und ich hoffe, dass das auch im Buch dann aufregend ist, natürlich.
Und es hat ja auch was sehr Szenisches oder sehr Akustisches. Haben Sie das auch gehört die ganze Zeit beim Schreiben, habe ich mich gefragt, weil es wirklich, man denkt die ganze Zeit, eigentlich muss man das gelesen hören oder inszeniert.
Ja, also ich höre schon viel Musik beim Schreiben. man muss wissen, dass auf diesem Schiff, auf dem ich war, ich bin jetzt dann letztes Jahr im November nochmal gefahren, um so die erste Erfahrung nochmal, das Manuskript jetzt nochmal abzugleichen. Und auf dem Schiff ist immer Musik. Also das ist, fährt unter Färöer-Flagge, ist ein skandinavisches Schiff, es wird viel getrunken und es ist immer überall Musik. Also, und meistens Country, was ganz lustig ist, was irgendwie gut zur Hohen See passt. Ja, es gibt diesen tollen Satz aus dem Hamburger Film aus den 90ern, absolute Giganten. Es müsste immer Musik da sein. Und an dem orientiere ich mich auch beim Schreiben.
Und was Sie auch so ein bisschen noch rüber gerettet haben, Sie haben es schon gesagt, die göttlichen Barfrauen, das maßlose Trinken, das kennen wir ja auch schon eigentlich aus den Krimis. Ohne das geht's nicht, oder?
Naja, weil es immer alle meine Figuren irgendwie doch sehr viel mit mir zu tun haben. Und je mehr die trinken, desto weniger muss ich trinken. Also es ist ein rein für mich selbst gesundheitspolitischer Akt.
Und wären Sie damit einverstanden, wenn man sagt, dass das auch sowas wie ein modernes Märchen ist? Denn es steckt ja auch eine riesen Liebesgeschichte drin. Und ich fand, es hatte auch sowas Märchenhaftes.
Ich glaube, es ist insofern ein Märchen, dass am Ende alle Figuren auf ihre Art erlöst werden. Da ist nicht unbedingt Happiness am Start, aber alle erfahren Erlösung, bis auf eine Figur nicht. Was ich sehr, sehr traurig finde und ich lange überlegt habe, warum erfährt die denn keine Erlösung? Und das, der Grund ist einfach, dass das jemand ist, der sich nie entschieden hat, der immer das Beste aus allen Welten wollte. Das ist vielleicht so eine Art, ja, so parabelhaft, so ein bisschen. Ja. Ja, so, ja, nicht ganz Märchen, aber es geht so in Richtung Parabel, glaube ich, Fabel, ja.
Das neue Buch von Simone Buchholz. Vielen Dank für dieses Gespräch und viele Grüße nach Hamburg.
Danke, schöne Grüße nach Berlin.
Und der neue Roman von Simone Buchholz trägt den Titel Unsterblich sind nur die anderen und ist bei Suhrkamp Nova erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der schwedische Schriftsteller und Historiker Peter Englund war als Kriegsreporter in ganz unterschiedlichen Krisenregionen unterwegs, was sicher seinen Blick auf die Weltgeschichte intensiv geprägt hat. Jetzt ist sein neues Buch in deutscher Übersetzung erschienen, Momentum, November 1942, wie sich das Schicksal der Welt entschied, ist der Titel und Arno Ozesek hat es gelesen. Inwiefern hat sich denn da im November 1942 das Schicksal der Welt entschieden? Wie meint Englund das?
Also ich finde, der Untertitel ist ein bisschen angeberisch. In vielen Kriegsmonaten geschah ja tatsächlich Entscheidendes. Aber immerhin, im November 1942, da gab es nach den frühen Erfolgen der Wehrmacht und Japans Anzeichen für einen gewissen Umschwung. Bei Stalingrad ging die Rote Armee in die Offensive. In Ägypten waren die Achsenmächte nach der zweiten Schlacht von El Alamein auf dem Rückzug und im Pazifikkrieg, da bekam Japan so langsam die Industriemacht und die Feuerkraft der USA verstärkt zu spüren. Englund erwähnt die Schriftstellerin Vera Imber, die hört im belagerten Leningrad eine Sondersendung und da hört sie, dass die Rote Armee in die Offensive gegangen ist und schreibt in ihr Tagebuch, vielleicht ist es das, was man den Wendepunkt des Krieges zu nennen pflegt. Also ein gewisses Gespür gab es da schon und tatsächlich verbeißt sich aber Peter Englund nirgendwo in diese These von der Novemberentscheidung. Ihm geht es um die Menschen im Krieg. Konkret heißt das, er verfolgt einen Monat lang 39 Personen auf 4 Kontinenten. Momentum ist also ein Geflecht von Biografien, so nennt er das selbst.
Und was sind das für Menschen, die er da in diesem Monat betrachtet und verfolgt, wie Sie sagen?
Also die üblichen Verdächtigen, die großen der Geschichte, die Diktatoren und die Heerführer und die Wirtschaftsbosse und so weiter, die kommen nicht vor. Einige sonstige Prominente schon, zum Beispiel Ernst Jünger, der die eroberten Gebiete in Osteuropa bereist, zum Beispiel Sophie Scholl, die in München Flugblätter gegen Hitler schreibt. Albert Camus ist auch dabei, aber andere sind weniger oder hierzulande gar nicht bekannt, zum Beispiel der australische Sergeant Thongs, der kämpft in Neuguinea. Dorothy Robinson ist eine Hausfrau auf Long Island, New York und versucht irgendwie Idyll zu bewahren. In Treblinka, im KZ Treblinka, da begegnen wir dem Juden Jechiel Rachman, der sich als Zahnarzt ausgibt, fälschlicherweise, und den Leuten, den Ermordeten, die Goldzähne rausreißt, um nicht selbst vergast zu werden. Wir sind bei einem japanischen Fregattenkapitän, der einen Fehler sehr bedauert, der viele Leben gekostet hat. Bei Leona Woods, die am Manhattan-Projekt, das ist das Atombombenprojekt der USA, in Chicago arbeitet. Wir sind bei der koreanischen Zwangsprostituierten Moon Ok-Choo, die jeden Tag 30 Japaner empfangen muss. Und auf einer Nebenlinie erklärt Englund, wie dieser Krieg den berühmten Film Casablanca beeinflusst hat.
Jetzt war ja das wirklich schrecklich, auch was Sie erzählt haben. Gerade sind ja irgendwie lauter schreckliche Momente aus diesem Zweiten Weltkrieg. Ist das ganze Buch so? Also wie viel Schreckliches steckt denn da drin?
Also auf diesen fast 700 Seiten, da verdichtet Momentum sehr viel Menschlichkeit, aber so muss man es wohl sagen, noch viel mehr Unmenschlichkeit. Also Gewalt, Grausamkeit, Qualen, Sterben, Tod, Kannibalismus. Man will das Buch einerseits nicht aus der Hand legen und andererseits in die Ecke feuern, und zwar am weitesten, wenn es um den erwähnten Reichmann in Treblinka geht, dem schwarzen Loch der Humanität. Man kennt es im Grunde genommen, kein Detail ist wirklich neu. Englund orientiert sich an den Selbstzeugnissen der Leute und an Bücher über sie, und trotzdem wird man oft sehr hart angefasst, eben weil man so dicht an den Menschen ist, in ihren Biografien, sogar in ihren Träumen, und dran bricht eben die Gewalt herein. Dann sterben geliebte Körper, zerfetzen Hoffnung, zerstieben Eltern, töten ihre verhungernden Kinder, Soldaten foltern einander. Die Menschen wissen oft gar nicht, warum sie das tun, aber sie tun's.
Und wie geht er damit um? Also wie schafft er das da nicht, Stichwort Gewaltpornografie, das einem zu sehr nahe zu bringen?
Er schreibt sehr geschickt. Also er schwelgt nie in Grausamkeiten, aber er lässt sie auch nicht aus, wo sie geschehen. Er beschönigt nichts. Die Betroffenen selbst haben ja auch nichts beschönigt in ihren Zeugnissen. Er erzählt diese existenziellen Dramen auf dem Niveau gehobener Prosa. Das hat er drauf, und das klingt natürlich anders als ein rein dokumentarischer Bericht oder jetzt ein wissenschaftliches Sachbuch. Aber ich halte das für gerechtfertigt. Momentum zeigt eben die Individuen in diesem maßstablosen Horror des Krieges, wie sie kämpfen, lieben und töten, wie sich ihr Geist verdunkelt, ihre Seelen ausbrennen und ihre Körper leiden und sterben, und wie sie sich auch gleichzeitig gegen all das sträuben. Also ich kann keine Übertreibung erkennen, kein Voyeurismus oder, ihr Stichwort, keine Gewaltpornografie.
Aber ist denn sowas, sagen wir mal, seriöse Geschichtsschreibung, was er da macht? Es gibt ja mehrere solche Versuche, sich in so individuelle Geschichten rein zu versenken und die von innen heraus quasi zu erzählen. Ist sowas, ist das nicht umstritten? Er ist ja Historiker eigentlich.
Ja, ganz so weit geht er nicht. Also einen inneren Monolog à la Joyce, den schreibt er nicht. Und wenn er nicht Bescheid weiß, wenn er nicht die Fakten hat, dann sagt er, wir können uns vorstellen, dass XY an diesem Tag das und das gesehen hat, weil das da an diesem Platz geschehen ist. Aber natürlich hat dieses Vorgehen seinen Preis. Über die Ursprünge des Krieges, über Ideologien, über politische Belange, über Planung und Ziele, über Industrie, über Kriegswirtschaft, über Logistik und so weiter, darüber erfährt man einiges, aber doch vergleichsweise wenig und quasi en passant. Doch das muss man sagen. Davon handeln natürlich ganze Bibliotheken, und da kann jedermann hin. Was Peter Englund vorhat, das ist eben die Gedanken und die Gefühle und die Erlebnisse seiner Person darzulegen. Er zitiert Nikolai Obrimba, das ist ein russischer Partisan, und der hat in einem deutschen Gefangenenlager einen Gedanken, von dem ich sagen würde, der trifft auf alle Menschen im Gefängnis des Krieges zu. Er sagt nämlich: Es würde nicht leicht sein, in dieser Hölle zu überleben, doch es würde 100-mal schwerer sein, ein Mensch zu bleiben. Und von dieser Herausforderung, die einige bestehen und andere nicht bestehen, davon handelt Momentum, ein außerordentliches Buch.
Arno Zesek über das neue Buch des Historikers Peter Englund, Momentum, November 1942, wie sich das Schicksal der Welt entschied. Übersetzt hat das Buch Susanne Dahmann, und erschienen ist es beim Rowohlt Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Die Skaterin Iga, die schöne Jess und der schüchterne Rass sind absolute Außenseiter in ihrer Schulklasse. Doch die drei finden sich.
Und obwohl das unmöglich war, dachten sie alle drei in diesem Moment dasselbe. Dass sie nun einen Namen hatten, dass sie Eistaucher hießen.
Im gleichnamigen Roman erzählt Kaschka Brühler von der radikalen Solidarität der Unzertrennlichen. Heute Abend liest die Autorin in Berlin. Die Jugendlichen erleben einen brutalen Polizeiübergriff. Als das Verbrechen ungesühnt bleibt, beschließen sie, das Recht selbst in die Hand zu nehmen.
Was wäre eine Handlung wert, wenn man wüsste, dass man sie rückgängig machen kann? Wenn man weder ein Risiko einzugehen bräuchte, noch Schuld auf sich laden müsste? Darüber haben wir damals wiederholt gesprochen, ohne zu einem Ergebnis zu kommen.
Was bleibt von der jugendlichen Radikalität und den Überzeugungen übrig, wenn man erst mal erwachsen ist, fragt Kaschka Brühler in ihrem Roman Die Eistaucher. Heute Abend liest die Autorin um 19 Uhr in der Inselgalerie in Berlin. Er ist bekannt für seine Illustrationen der Kolumne Gute Frage in der Süddeutschen Zeitung. LeserInnen sorgen wie: Was soll ich sagen, wenn ich einem Bettler kein Geld geben will? Oder Darf man jemanden googeln? Bringt er zeichnerisch perfekt auf den Punkt. In Die Bären aus der Rue de l'Ours erzählt Serge Blösch gemeinsam mit der Autorin Marie Desplechin nun die Geschichte seiner Familie. Übermorgen am Donnerstag stellt der renommierte Illustrator das Buch in Leipzig vor. Serge Kindheit spielt in der Fleischerei der jüdischen Familie in den 1960er Jahren in Kölmer. Von diesem Ort aus erzählt der junge Serge große und kleine Geschichten. Von der Flucht der Großeltern im Krieg, den wechselnden Machthabern im Elsass bis hin zu den kuriosesten Ladendiebstählen. Serge Blösch, Die Bären der Rue de l'Ours. Lesung und Gespräch am Donnerstag um 20 Uhr, Café Grundmann in Leipzig. Ein Haus, ein Badezimmer, eine Puppe. Von solchen Dingen kann die 10-jährige Tayala aus Afghanistan nur träumen oder malen. Sie lebt in Karatepe auf Lesbos. Das Buch »Manchmal male ich ein Haus für uns« verleiht Tayala und 21 weiteren Kindern aus dem Flüchtlingslager eine Stimme. Die Ausstellung zum Buch ist jetzt in Müncheberg zu sehen.
Ich habe auch keine Spielsachen oder ein Handy oder einen Computer oder irgendwas, was ich zu einem Hobby machen könnte. Wir müssen einfach nur warten.
Die Fotografin Alea Horst hat die Kinder getroffen. Die entstandenen Gesprächsprotokolle und die situativen Fotos geben ihren Alltag eindrücklich wieder. Der renommierte Illustrator Merdad Zaeri hat die Wünsche der Kinder in zarten Vignetten gefasst. Da gibt es ein Badezimmer, Spielzeug, einen Handspiegel mit Bürste oder auch eine Strichzeichnung von einem Pass. Manchmal male ich ein Haus für uns, Europas vergessene Kinder. Die Ausstellung zum Buch von Alea Horst und Merdad Zaeri. Zu sehen in der St. Marienkirche in Müncheberg noch bis zum 20. November.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss. Der türkische Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk hat in der Türkei ein neues Buch veröffentlicht. Ferne Berge und Erinnerungen heißt der Band, bei dem es sich diesmal aber nicht um einen Roman handelt, sondern um eine Sammlung seiner Notizen und Zeichnungen aus den letzten 15 Jahren. Aus Anlass des Erscheinens hat Pamuk ein Interview gegeben, das der türkischen Regierungspartei AKP die Ohren klingen lassen dürfte. Susanne Güsten hat den türkischen Nobelpreisträger getroffen und mit ihm über sein neues Buch gesprochen.
Orhan Pamuk wollte eigentlich Maler werden. Heute ist er Literatur-Nobelpreisträger, doch in den entscheidenden Momenten seines Lebens greift er noch immer zum Zeichenstift. So hat er etwa den Augenblick verewigt, in dem er erfuhr, dass der türkische Staatspräsident Erdogan ihn einen Terroristen nannte. Die Buntstiftzeichnung zeigt seinen Schreibtisch an der Columbia-Universität in New York mit einem aufgeschlagenen Notizbuch und einer Tasse Kaffee. Unter dem Tisch steht ein Koffer. Mit Bleistift hat Pamuk dazu gekritzelt. Fertig gepackter Koffer. Denn er war damals gerade auf dem Sprung zurück in die Türkei. Was er in diesem Moment fühlte, erzählte er jetzt in Istanbul dem regierungskritischen Internetsender T24.
Es war die Angst, nicht in die Türkei zurückkehren zu können. Vom Staatspräsidenten als Terrorist bezeichnet zu werden in einem System, wo der Mann jeden einsperren kann, solange er will. Ich hatte Angst, nie in die Türkei zurückkehren zu können.
Knapp 3 Jahre ist das her und Pamuk ist längst zurück in der Türkei. Die türkische Regierung ruderte damals zurück und sprach von einem Missverständnis. Wohl gelitten im Staat ist der Schriftsteller aber bis heute nicht, weshalb er sein neues Buch nicht im türkischen Fernsehen vorstellen konnte. Dort hat er inoffizielles Auftrittsverbot. Auf dem Balkon seines Sommerhauses auf den Prinzeninseln vor Istanbul sprach er deshalb mit dem Journalisten Murat Sabuncu, der wegen kritischer Berichterstattung kürzlich 1,5 Jahre im Gefängnis saß. Eine Brise vom Meer blätterte in den Notizbüchern, die Pamuk auf dem Tisch ausgebreitet hatte. Die Originale, von denen er im neuen Buch eine Auswahl veröffentlicht. Seit 15 Jahren trage er stets eines dieser kleinen Notizbücher bei sich, erzählt Pamuk und öffnet sein Jackett, um die rechte Innentasche vorzuzeigen.
Da stecke ich sie unterwegs immer ein und wenn ich irgendetwas Interessantes sehe, schreibe ich es sofort auf. Oder wenn ich eine Idee habe, die ich zu einer Geschichte ausbauen könnte, eine politische Frage, über die ich nachdenken will, oder ein Zitat aus einem Buch, das mich berührt. Oder ich zeichne etwas und schreibe ein paar Worte dazu. Das kostet mich 20 Minuten am Tag und der Tag wird dadurch unvergesslich. Ich kann das jedem Schriftsteller nur empfehlen, eigentlich jedem Menschen. Es ist eine große innere Bereicherung, eine der schönsten Sachen in meinem Leben. Das wollte ich nun auch mit anderen Menschen teilen.
25 Notizbücher hat Pamuk im Laufe der Jahre gefüllt. 4000 Doppelseiten mit winzig gekritzelter Schrift und bunten Zeichnungen. 200 dieser Doppelseiten sind in dem Buch reproduziert. Auch seine Ängste angesichts der Verfolgung von Künstlern, Intellektuellen und Dissidenten in der Türkei hat er festgehalten.
Natürlich sind Todesdrohungen und Hassreden nichts, was man wegstecken kann als Künstler. Zumindest geht es mir so, dass man dann nicht einfach aufstehen kann und frühstücken und an einem Roman schreiben, als wäre nichts geschehen. Ich habe viele Nächte nur mit Schlaftabletten schlafen können, aber habe ich das Recht, mich darüber zu beklagen? Wenn ich daran denke, was Schriftsteller früherer Generationen in diesem Land erleiden mussten, dann geht es mir noch gut.
Lange werde dieser Zustand hoffentlich ohnehin nicht mehr dauern, sagt Pamuk in einer Offenheit, die heutzutage nur wenige Menschen in der Türkei noch wagen.
Ich denke, die schlimmsten Jahre der AKP-Regierung liegen jetzt hinter uns, Gott sei Dank. Denn die Macht der AKP reicht einfach nicht mehr, um alle einzusperren. Der Staatsapparat hört nicht mehr auf sie, das sehe ich seit 3 Monaten immer deutlicher und jeder weiß es. Ich glaube, wir sehen jetzt endlich das Licht am Ende des Tunnels. Nur wie das Ende aussehen wird, wissen wir nicht. Die Machthaber könnten zuletzt noch das ganze Spielbrett umschmeißen, das steht zu befürchten.
In der Türkei gehört heute nicht viel dazu, hinter Gitter zu kommen. Und viele Menschen sitzen für einen kritischen Tweet ein oder einen unbedachten Satz auf der Straße. Habe Pamuk keine Angst? Fragt Interviewer Sabuncu ihn.
Natürlich habe ich Angst. Die Machthaber fürchten jetzt um ihre Macht. Kann schon sein, dass sie mich wieder vor Gericht stellen. Man sagt mir, ich sei mutig und ich sage, nein, ich bin nicht mutig. Ich habe Angst und sage trotzdem meine Meinung, denn sonst müsste ich mich schämen. Klar, was dem Kulturförderer Osman Kavala angetan wird und vielen anderen Menschen wie zuletzt der Sängerin Gülşen, das ist sadistisch, das ist grausam und unmenschlich. Wie soll man davor keine Angst haben? Es ist nur menschlich, davor Angst zu haben. Aber Mensch zu sein heißt auch, sich davor zu schämen. Ich werde weiter den Mund aufmachen, immer weiter.
Sagt der türkische Nobelpreisträger Orhan Pamuk. Susanne Güsten hat ihn in Istanbul getroffen und mit ihm über sein neues Buch gesprochen, das bislang nur auf Türkisch erschienen ist.